Wer ist dieser Mann, Jesus von Nazareth? Sven hat es schon gesagt, wir machen heute weiter mit unserer zweiten Predigt in unserer Serie aus dem Markus-Evangelium. Und diese Reihe, ihr seht es hier hinter mir, heißt Der König und das Kreuz. Das Markus-Evangelium wird uns das ganze Jahr über beschäftigen, mit Pausen, aber es wird sich so, wir werden das so ganz im Detail mal auspacken. Und die große Frage, um die es so gehen soll, ist ja auch, wer ist denn der echte Jesus? Wie wir das auch letzte Woche schon gehört haben, gibt es das bei jedem von uns oder bei vielen Menschen, dass sie so ein Bild von Jesus haben, dass sie sich so gebaut haben, ein Jesus, der gut ins eigene Leben dazu passt. Und die Frage ist aber, wenn Jesus der ist, der er behauptet, im Markus-Evangelium zu sein oder als der er dort dargestellt wird, dann glaube ich, brauchen wir ein Bild vom echten Jesus. Von dem Jesus, der vielleicht nicht einfach nur in unser Leben passt, sondern an dem sich unser Leben orientiert. Der echte Jesus ist vielleicht unbequemer als der Jesus, den du dir bisher so konstruiert hast. Er fordert dich vielleicht heraus. Und eine sehr gute Quelle, um rauszufinden, wer der echte Jesus ist, ist das Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium, man geht davon aus, dass es das erste Evangelium ist, also das erste Mal, dass jemand die Geschehnisse aus dem Leben von Jesus Christus, diesem Zimmermann aus Nazareth, dass er die aufschreibt und berichtet, was hat er eigentlich gemacht, was hat er eigentlich gesagt, wie ist das eigentlich alles damals so gewesen. Und beim Markus-Evangelium ist es so, dass man dort immer wieder ganz stark die Perspektive von Petrus heraushört und man geht davon aus, dass dieser Markus, der Autor, der selber keiner der 12 Jünger gewesen ist, dass der ganz stark von Petrus gesagt bekommen hat und berichtet bekommen hat, was ist eigentlich passiert. Das heißt, man kann sagen, das ist auch eine Petrus-Sicht, die dort erzählt wird. Petrus, die Stellen, in denen Petrus vorkommt, Petrus oder Markus erzählt eigentlich eher immer die Stellen, wo Petrus nicht so gut wegkommt. Also man kann davon ausgehen, wenn Petrus da derjenige war, der da mit Verfasser ist, dass er darauf geachtet hat, dass er sich selber nicht überhöht in diesem Ganzen. Und wir schauen uns heute 5 Verse an oder vielleicht auch nur einen Teil von diesen 5 Versen sogar. Der Sven hat das gerade schon vorgelesen und wir lernen in diesen Versen etwas, das Christen schon seit vielen Jahrhunderten als Tanz bezeichnen. Einen Tanz, und die Frage ist, oder die Herausforderung heute, die ich an euch mitgeben werde, ist, dass es darum geht, dass euer Leben Teil dieses Tanzes wird. Dass es vielleicht sogar das Wichtigste in eurem Leben ist, das je passieren könnte, dass ihr Teil dieses Tanzes werdet. Um was für einen Tanz geht es hier? Also das Wort Tanz selber kommt nicht vor, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, aber ich lese euch nochmal etwas vor, und zwar die Verse 10 und 11. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie die Himmel sich öffneten und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Wer das Lutherdeutsch im Ohr hat, an dir habe ich Wohlgefallen. Das Spannende ist ja erstmal, wir haben hier, dass der Himmel öffnet sich und der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab. Für uns ist es relativ normal, den Heiligen Geist mit der Taube in Verbindung zu bringen. Das liegt aber daran, dass wir das Neue Testament schon lange kennen und daher diese Verbindung Heiliger Geist und Taube schon oft gehört haben. Für die Menschen der damaligen Zeit war das eigentlich eher etwas Seltenes. Tatsächlich, soweit ich das weiß, gibt es nur eine Stelle, an der diese Verbindung vorher existiert hat, und zwar im Schöpfungsbericht, der hebräische, also das Alte Testament, die Tora und der Schöpfungsbericht sind auf Hebräisch geschrieben, und die Menschen der damaligen Zeit, zur Zeit von Jesus, haben aramäisch miteinander gesprochen. Das war so die Umgangssprache miteinander. Und es gibt eine rabbinische Übersetzung der Tora in das Aramäische. Und in dieser rabbinischen Übersetzung, da wird diese Stelle im Schöpfungsbericht, also wo es erstmal heißt, die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da haben die Rabbiner was draus gemacht in ihrer Übersetzung, und da heißt es dann, und der Geist Gottes flatterte über der Wasserfläche wie eine Taube. Das hebräische Wort schweben kann man auch mit flattern übersetzen, und die Rabbiner haben daraus, um das irgendwie so bildlicher darzustellen, das Flattern wie eine Taube gemacht. Und Gott sprach, es werde Licht, geht es dann weiter. Also wir haben hier in der Schöpfung Gott in seiner Gänze schon anwesend. Wir haben Gott als den Vater, wir haben den Geist Gottes, der flattert wie eine Taube über den Wassern, und wir haben Gottes Wort, durch das alles entsteht. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Immer wieder in dem ganzen Schöpfungsbericht haben wir auch sein Wort. Und ein anderer Evangelist, der Evangelist Johannes, der zeigt uns in seinem ersten Kapitel, dass dieses Wort Gottes Mensch geworden ist. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Das heißt, in dem Schöpfungsbericht haben wir Gott schon in seinen drei Personen anwesend, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und Markus, der fängt jetzt seine Erzählung von Jesus ganz am Anfang in diesem ersten Kapitel auch damit an, dass er betont, hey, hier geht es um den Gleichen. Es geht um den, der schon damals die Welt geschaffen hat und jetzt ist er wieder aktiv. Damals ist die Welt in die Entstehung gekommen, leider mit der Folge des Sündenfalles, mit einer gefallenen Schöpfung. Und jetzt, Part 2, der gleiche Gott ist am Werk, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind jetzt im Einsatz. Und jetzt geht es um was Grundlegendes Neues, um die Erlösung der Welt. Es geht bei der ganzen Frage, bei diesem kleinen Vers, vielleicht um viel mehr, als wir im ersten Moment da sehen würden, sondern es geht um die gesamte Existenz von allem, was es gibt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, müssen wir das Sonntagmorgens besprechen? So eine theologische Detailfrage wie die Dreieinigkeit, hat das denn überhaupt was mit uns zu tun, oder ist das jetzt vielleicht eher so ein Thema für einen Vortrag, den man sich bei Interesse dann mal anhört? Wir wissen alle, das mit der Dreieinigkeit ist irgendwie komplex, es ist kompliziert, es übersteigt vielleicht sogar unsere Möglichkeiten, es zu verstehen mit unserem menschlichen Verstand. Was ist denn Dreieinigkeit? Dreieinigkeit heißt, wir haben einen Gott, aber der existiert in drei Personen. Seit Ewigkeit und in Ewigkeit. Und er ist nicht es sind nicht drei Götter nebeneinander, sondern es ist ein Gott, aber er existiert in drei Personen. Und es ist auch nicht ein Gott, der manchmal das eine und manchmal das andere ist, sondern er ist immer diese drei Personen. Und diese Lehre von der Dreieinigkeit, die hat eine ganz, ganz wichtige und ich würde sagen sogar lebensverändernde Botschaft für dich und für mich. Denn wenn diese Welt wirklich von diesem dreieinen Gott geschaffen wurde, dann behaupte ich jetzt mal, genauso wie das schon manche Theologen vor mir getan haben, dann ist alles Leben und alles in dieser Welt ein Tanz. Als Jesus aus dem Wasser steigt, überschüttet Gott der Vater Jesus mit solchen Worten der Liebe. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich große Freude. Was ist das nicht für eine starke, starke Botschaft? Was ist das nicht für eine Aussage der Liebe? Jeder von uns wünscht sich, glaube ich, auf diese Art und Weise gesagt zu bekommen, dass wir geliebt sind. Erstmal, ich liebe dich, du bist mein geliebter Sohn. Aber nicht nur das, sondern an dir habe ich große Freude. Du bist etwas, so wie du bist, das ich faszinierend finde, das ich schön finde. Das erfüllt mich mit Freude, wenn ich mit dir zusammen bin, wenn ich dich erleben darf. Und dieser Tanz, der hier beschrieben wird, ist ein Tanz, der entsteht dadurch, dass niemand sich selbst im Zentrum sehen möchte. Wenn wir uns Gott vorstellen in seinen drei Personen, dann ist Gott drei Personen, die sich immer gegenseitig mit Liebe beschenken, die sich immer gegenseitig verehren und verherrlichen, die immer den Blick von sich weglenken auf den anderen und sagen, du bist wunderbar, du bist herrlich, du bist schön, du bist großartig, ich liebe dich. Und keine von den drei Personen sucht danach, selbst verherrlicht zu werden, sondern die ganze Zeit versuchen sie, den anderen zu verherrlichen und tun es die ganze Zeit. Und das passiert in Gott seit Ewigkeit. Und wenn das wahr ist, dass es, bevor es diese Welt gab, es schon Liebe gab und Beziehung in Gott, dann würde ich sagen, dann ist das der Kern von allem, was es überhaupt gibt. Dieser Tanz aus Dreien, die umeinander herum tanzen und sich gegenseitig verherrlichen, die sich gegenseitig groß machen. Und ich bin auf die Idee gekommen, das kann man eigentlich relativ gut veranschaulichen. Na, der Vorführeffekt. Ah. Ich habe gedacht, das mache ich immer ganz praktisch. Mit drei Bällen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, eine Person steht hier so und möchte verherrlicht werden. Ein egoistisches Leben ist ein Leben im Stillstand. Das heißt, ich möchte, dass alle Welt, dass jeder andere sich um mich herum dreht. Aber ein Leben, bei dem ich mich verschenke und immer suche, selber nicht im Zentrum zu stehen, ist eine Bewegung. Da bleibt nicht einer stehen und alle anderen drehen sich drum herum, sondern das ist ein Tanz. Das ist eine stetig in sich bewegende, ein Ablauf von Personen, die umeinander herumtanzen. Und es ist so, das bleibt die ganze Zeit in Bewegung. Und Gott ist dieser Gott, der die ganze Zeit in Bewegung ist, aus Liebe und aus dem Wunsch heraus, den anderen zu verherrlichen. Seine Essenz ist es, überfließende Liebe zu sein, immer sich zu verschenken und dem anderen mehr zu geben als sich selbst. Sie umkreisen sich, sie haben Freude aneinander, sie erhöhen sich gegenseitig und sie verehren sich gegenseitig. Das ist nichts Langweiliges, nichts Festgefahrenes. Und Sven, du hast das so schön gesagt, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und in Ewigkeit her ist er schon dieser Gott, der sich gegenseitig Liebe schenkt. Das ist eine ganz intensive Gemeinschaft. Und jeder von denen möchte nicht im Zentrum sein. Ich stelle mir das manchmal, oder man kann sich das vielleicht so ganz witzig vorstellen, wenn Gott mit sich selbst auf ein Date geht und es kommt schon dazu, erstmal die Tür vom Restaurant zu öffnen, dann versuchen alle drei zu sagen, nein, ich öffne dir die Tür, komm, du darfst zuerst. Und dann sagt der andere, hey, aber dafür darf ich dir den Stuhl zurechtrücken. Oder nein, dafür darfst du auswählen, was wir heute Abend essen. Und also die ganze Zeit in sich gegenseitig suchen nach dem Vorteil des anderen. Ein die ganze Zeit sich selbst hinten anstellen und zu sagen, hey, du bist wichtiger als ich. C.S. Lewis, der sagt dazu, hat das alles denn jetzt Bedeutung? Also bedeutet das irgendwas für uns? Und ja, es bedeutet mehr als alles auf der Welt. Weil dieser Tanz, dieses Muster sich in jedem von uns abspielen soll, sind sie die Quelle von Energie und Schönheit im Zentrum der Realität. Und es gibt keinen anderen Weg zur Freude, für die wir geschaffen sind. Also du bist dafür geschaffen, Freude zu erleben. Und dafür ist es notwendig, dass du diesen Tanz kennenlernst. Dass du erlebst, was es bedeutet, sich immer um den anderen zu drehen. Okay, vielleicht spendest du an Arme. Aber ganz oft schaffen wir solche Dinge auch, wenn wir feststehen und sagen, okay, die anderen drehen sich um mich. Ich spende ja, aber nur solange es mich nicht zu sehr belastet und solange ich mich dadurch auch besser fühle. Vielleicht hast du Freunde, aber du hast sie eigentlich, damit es dir besser geht. Vielleicht hilfst du Leuten, aber eigentlich nur so lange, wie es irgendwie vielleicht deinem Ansehen förderlich ist. Vielleicht stehen deine Bedürfnisse und du selbst immer im Zentrum deines Lebens. Alles dreht sich um mich. Aber Gott ist ganz anders. In sich ist Gott schon ein Wesen, das die ganze Zeit die Herrlichkeit des anderen im Blick hat. Diese drei Personen verlangen nicht, dass sich jemand um sie dreht, sondern es geht immer um den anderen. Das ist dieser Tanz. Und wenn jetzt Gott, dieser Gott, es ist, der das Universum geschaffen hat, was heißt es dann für mich? Wenn dieser Gott dich geschaffen hat, die Welt geschaffen hat, dann ist Liebe und Beziehung miteinander alles, worum es geht in dieser Welt. Also, stellen wir uns mal vor, wir hätten eine Weltanschauung, die in dieser Welt eigentlich sehr verbreitet und sehr normal ist, und zwar, dass es keinen Gott gibt und dass wir alle einfach nur ein Produkt einer langen Evolution sind, die ohne irgendeinen Sinn und ohne einen Schöpfer im Hintergrund abgelaufen ist. Wenn wir wirklich uns vorstellen, Gott gäbe es nicht, es gäbe niemanden, der uns Bedeutung oder Sinn gegeben hat, als er uns gemacht hat, dann ist Liebe eigentlich nur etwas, das unser Gehirn uns vorgaukelt, damit wir uns möglichst viel reproduzieren. Damit wir uns besser und effektiver vermehren und dass unsere Rasse möglichst lange aushält. Das ist aber ein ganz, ganz anderes Verständnis, als wenn Gott, der uns geschaffen, uns erdacht hat und uns gewollt hat, von immer schon in sich Liebe ist. Eine Gemeinschaft von drei, die sich unendlich mit Liebe überschütten. Dann geht es im Endeffekt in dieser Welt nur darum, dass wir uns gegenseitig lieben und mit Liebe überschütten. Wie sieht denn dein Leben aus? Sind deine Beziehungen nett, solange sie dir nicht in die Quere kommen dabei, deine Pläne zu verwirklichen? Ich meine, wir sind ja auch für was da, oder? Wir können ja auch was erreichen in diesem Leben. Meine Selbstverwirklichung, ist die nicht auch wichtig? Ich, mich, meiner, mir, Herr segne diese vier. Geld, Macht, Erfolg, das sind verlockende Dinge, alles davon. Für jeden von uns sicherlich immer wieder in unserem Leben spannend, danach zu streben, dem hinterher zu jagen. Und ist doch komisch, wir leben doch in einer Welt, in der es nicht unbedingt leicht ist, im Beruf besonders erfolgreich zu sein und trotzdem noch besonders erfolgreich darin zu sein, ein schönes, funktionierendes Familienleben zu haben. Wenn wir Erfolg haben wollen, dann ist Zeit für Freundschaften oder unsere Kinder oder unsere Ehe eher knapp bemessen. Und ich glaube, das betrifft jeden von uns zu einem gewissen Teil, denn mal mehr, mal weniger. Aber wenn wir irgendetwas über diesen Tanz der Liebe stellen in unserem Leben, wenn wir irgendwas wichtiger nehmen als diesen Tanz der Liebe, als diesen Tanz der gegenseitigen Verehrung, dann werden wir gegen den Felsen der Realität rennen, sagt Tim Keller. Ich finde das schön, wie er das formuliert hat. Wenn wir irgendetwas wie unser Geld, unseren Job, unsere Karriere, unser Haus, unser Auto, unseren Erfolg, unsere Hobbys und was auch immer, wenn wir das wichtiger nehmen als Freundschaften, werden wir an dem Felsen der Realität kaputt gehen. Wenn wir das wichtiger nehmen als tiefe geistliche Beziehungen, dann werden wir kaputt gehen. Und Gemeinde ist mehr als ein Ort von Menschen, die sonntags morgens gemeinsam eine Predigt anhören, sondern es geht hier darum, dass wir teilhaben an dieser tiefen Liebe. Es geht darum, dass wir tiefe, geistliche, innige Beziehungen miteinander haben. Menschen, die uns kennen, denen wir vertrauen, die nachfragen, denen wir Rechenschaft geben über unser Leben. Wenn wir etwas über unser Investment in unsere Familie stellen, werden wir daran kaputt gehen. Jesus sagt, wir sollen unser Leben verlieren, um es zu bekommen. Und das ist, was Jesus in sich schon immer kennt, was Gott in sich schon immer kennt, weil es ihm immer darum geht, das eigene Leben zu verlieren und das Leben des anderen vorne anzustellen. Wenn du nicht bereit bist, alles andere aufzugeben als dein Investment in die Beziehung, dann verlierst du den Kontakt zur Realität. Wenn wir glauben und verstehen, dass die Realität Gott ist, der aus diesem Tanz besteht, in dem Liebe ist. Es gibt ja immer wieder diese Umfragen in verschiedener Form, wo Menschen am Ende ihres Lebens gefragt werden, was wäre so dein Tipp, wenn du nochmal 20 wärst? Oder was würdest du gerne anders machen? Und in jeder Couleur wieder neu findet man in diesen Umfragen oder in den Ergebnissen von dem, was die Leute sagen, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt für meine Familie. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit gehabt für meine Ehe, für meine Kinder, für meine Freunde. Selten oder eigentlich noch nie habe ich gehört, dass jemand gesagt hat, ach, ich habe eigentlich zu viel Zeit mit meinen Freunden verbracht oder mit meiner Frau, das war eigentlich echt ein bisschen too much. Und dieser Satz, du bist mein geliebter ... Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Frau, du bist mein geliebter Freund, du bist mein geliebter Partner. An dir habe ich große Freude. Wer sind die Menschen in deinem Leben, zu denen du das sagst? Vielleicht zu denen du das sagen könntest erstmal, aber auch ganz praktisch, wem sagst du das? Ich mag diesen Satz sehr, sehr gerne, deswegen steht er jetzt da die ganze Zeit so groß. Und schon lange, bevor ich diese Predigt für heute vorbereitet habe, habe ich mir angewöhnt, meinen Kindern das zu sagen. Ihnen zu sagen, hey, Finn, du bist mein geliebter Sohn. Talita, du bist meine geliebte Tochter. Ich freue mich über dich. Ich freue mich daran, dass es dich gibt. Und das sage ich Ihnen in 100 verschiedenen Varianten immer wieder. Ich sage Ihnen das immer wieder, was ich sage, hey, ich freue mich über dich und ich liebe dich. Du bist mein Kind und das ist wunderschön für mich. Meine Kinder sollen das erleben, dass sie mir wichtiger sind als ich mir selbst, auch wenn ich daran oft scheitere und dir das vielleicht nicht so gelingt, wie ich das mir wünsche. Aber wo immer es geht, will ich, dass sie das erleben, dass sie das zu spüren bekommen. Deswegen sage ich es ihnen und versuche es mit meinen Handlungen, sie spüren zu lassen. All das steckt schon in diesen kleinen Versen, die wir uns am Anfang des Markus-Evangeliums jetzt hier angesehen haben. Es geht um ganz schön viel, wenn wir uns anschauen, wer ist dieser Mann aus Nazareth. Ich habe ja am Anfang gesagt, das Wichtigste ist, dass wir Teil dieses Tanzes werden. Tim Keller, von dem ich manche Gedanken für diese Predigt bekommen habe, den ich sehr, sehr schätze als Theologen, der sagt, zu wahrer Liebe nach dem Vorbild von Jesus gehören zwei Dinge. Also wenn ich etwas so verherrlichen möchte, dann braucht es dafür zwei Dinge. Schönheit und Dienst, das klingt auf Englisch besser, Beauty and Duty. Also Schönheit heißt, den anderen bewundere ich. Ich freue mich über ihn, ja, das, was wir hier haben. Der Vater sagt zu Jesus, ich freue mich über dich. Das, was du bist, ist wundervoll für mich. Ich finde dich faszinierend. Ich bin begeistert von dir. Und das andere, was es braucht, Dienst. Ich diene dir bedingungslos. Ich mache das, was du brauchst, ohne zu fragen, was ich dafür bekomme. Ich gebe dir, ich schenke dir meine Zeit, ich schenke dir meine Kraft, weil ich dich liebe. Punkt. Einfach nur, weil du bist. Ohne Bedingungen. Das heißt nicht, dass derjenige, der sich ausnutzen lässt, gleich derjenige ist, der selbstlos liebt. Viel zu oft tun wir das einfach nur, weil wir selber es brauchen, gebraucht zu werden. Oder wir sind nur zu ängstlich, um Nein zu sagen. Jemanden zu verherrlichen, wie Gott es tut, heißt, wir tun es, ohne irgendetwas dafür zu bekommen. Gar nichts. Einfach nur wegen ihrer selbst. Stell dir mal vor, du verehrst eine Person mehr als alles andere auf der Erde und du würdest alles, also wirklich alles für diese Person geben. Und dann merkst du noch, ha, der Person geht es ja exakt genauso. Die würde alles für mich geben und verehrt mich und liebt mich mehr als alles andere auf der Welt. Wenn wir das erleben, wissen wir, dass wir im Himmel sind. Und diese Liebe, die erlebt Gott schon immer. Schon immer. Das hat er schon die ganze Zeit. Er ist vollkommen glücklich in Sicht. Jetzt ist so die ganze große Frage, wenn wir mal in die Bibel reinschauen, dann sehen wir immer wieder, dass es heißt, wir sollen Gott anbeten. Braucht er das jetzt? Braucht er uns? Warum macht er das? Dass er uns sagt, hey, wir sollen ihn jetzt auch noch anbeten. Warum hat er uns denn geschaffen? Will er noch mehr Leute haben, die ihn anbeten? Braucht er das vielleicht noch? Ist er vielleicht am Schluss doch irgendwo so bedürftig, dass er sagt, jetzt, ich will noch mehr davon? Er hat doch schon alle Verehrung, die er sich wünschen kann. Deswegen nein, er hat uns nicht geschaffen, weil er selber das braucht, sondern weil diese Dreieinigkeit von Liebe so überfließt an Liebe, dass wir jetzt auch noch da sind, in die er seine Liebe verschenken kann. Er weiß, dass dieser Tanz der gegenseitigen Liebe die größte Quelle der Freude ist, die wir je erleben könnten. Für dich ist das Schönste, was du je erleben kannst, wenn du mit dabei bist bei diesem Tanz. Dafür wurdest du geschaffen, um Teil dieses Tanzes zu werden. Gott sagt, wenn du mich verherrlichst und mich zum Zentrum deines ganzen Lebens machst, dann wirst du Teil dieses Tanzes. Es geht nicht nur darum, so grob dran zu glauben, was Gott sagt, nicht nur zu sagen, ja, der hat schon recht, das, was in der Bibel steht, da ist schon viel dran und so. Es geht nicht darum zu sagen, hier, das ist irgendwie so ein Aspekt meines Lebens, sondern es geht darum, einzutreten in diesen Tanz und zu sagen, ich werde mit meinem ganzen Leben, mit jeder Entscheidung zuallererst den anderen verherrlichen, Gott verherrlichen. Es geht nicht darum, sich Gott mal so zu schnappen für ein Stoßgebet, wenn es gerade zwickt. Nein, du bist dafür geschaffen, alles auf ihn auszurichten, ihm bedingungslos gehorsam zu sein, bedingungslos zu sagen, das, was du sagst, ist wichtiger als das, was ich denke und will. Bist du Teil von diesem Tanz? Bist du Teil von dieser Gemeinschaft? Als Jesus damals ans Kreuz gegangen ist, was war sein Benefit? Was war sein Return? Was hat er dafür bekommen? Nichts. Er wollte nicht, dass irgendwie er dadurch irgendwie noch mehr bekommt. Er hat schon alles gehabt in sich. Er ist, sein Gang zum Kreuz ist ein Ausdruck von seiner überfließenden Liebe zu uns. Er hat angefangen, sich um uns zu drehen. Obwohl wir noch feststanden und uns nicht bewegt haben, hat er angefangen, uns in seinen Tanz mit hineinzunehmen. Und wenn du erkennst, was daran schön ist, wenn du das verstehst, dass Gott sich gerne um dich dreht, dann ist es der erste Moment, in dem du Teil von diesem Tanz wirst. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, dann hat er das getan, sowieso einen Schritt auf dich zu mit der Frage, hey, möchtest du mit mir tanzen? Und unsere Versuchung ist es immer wieder, in unserem Leben stehen zu bleiben und zu hoffen, dass der Rest der Welt, alle anderen Menschen sich um uns drehen, dass wir im Zentrum stehen. Und Jesus bietet uns an, komm mit in den Tanz, in dem du nicht im Zentrum stehst, keiner von uns, sondern die Liebe und das gegenseitige Großmachen, das gegenseitige Verehren. Er will dich einladen, dich von deiner Position wegzubewegen, sodass du auch in liebevollen Beziehungen lebst und den anderen mehr liebst als dich, deine Frau, deine Kinder, deine Nachbarn, die Menschen, die dir Tag für Tag begegnen. Und das große Geschenk vom Kreuz ist, dass wir diese Liebe nicht erst bekommen, wenn wir perfekt sind in diesem Tanz, wenn wir alle Schritte gelernt haben, wenn wir alles drauf haben. Nein, Jesus schenkt uns diese Liebe. In Johannes 17, Vers 22 bis 24, da steht Folgendes. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Also da berichtet Jesus wieder, ja, Vater hat Jesus die Herrlichkeit gegeben und die schenkt Jesus weiter an dich und mich, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Jesus und der Vater und der Heilige Geist sind eins. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Schon seit Ewigkeit liebt sich Gott in diesen drei Personen. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Könnte es sein, dass du nur dafür existierst, dass du auch Teil dieser wunderschönen Liebe wirst? Deswegen habe ich diesen Satz ein ganz klein bisschen umformuliert, sodass ihr den gerne auch auf euch übertragen dürft. Wenn ihr Lust habt, schreibt ihn nochmal auf euren Spiegel. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich große Freude. Diese Liebe gilt auch dir. Wenn wir jetzt gleich zusammen Lobpreis machen, dann singen wir Lieder, um Gott zu preisen, um in den Tanz einzusteigen und zu sagen, Gott, du bist herrlich, du bist groß, du bist würdig, angebetet zu werden. Das heißt, wir gehen aus dem Zentrum raus, wir sagen, Jesus, es geht um dich, wir verehren dich, wir loben dich, wir preisen dich. C.S. Lewis hat es mal schön formuliert, er sagt, zu loben und zu preisen, das ist innere Gesundheit, die hörbar wird. Wenn du jemanden preist und lobst, dann ist es ein Ausdruck davon, wie heil du bist in dir. Wenn ihr das glaubt, wenn ihr Teil von diesem Tanz sein wollt, dann singt jetzt mit uns und preist unseren Herrn. Preist ihn laut, preist ihn deutlich. So, als würdet ihr es wirklich so meinen. Amen.